herzlich willkommen, Saal Zusel. Schön, dass ihr alle da seid. Ja? Ja, geil. Ja, Applaus macht es immer leichter, auch für uns hier oben. Genau, ist ja auch wieder mein erstes Mal, dass ich hier ein bisschen als Herald moderieren darf. Das heißt, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ja. Hab mir extra was Schönes angezogen für euch. Ja, das lenkt ein bisschen ab von den zittrigen Händen. Genau, der nächste Talk geht um digitale Gewalt. Und als ich mich so mit dem Talk beschäftigt habe, musste ich natürlich sofort an mein leider jetzt pleitegegangenes Startup denken und über die ganzen Google-Bewertungen nachdenken, die es da gab. Und die sind ja dann oft so ein bisschen der Sargnagel auf dem Ganzen, wenn dann doch die negativen Bewertungen reinfallen. Und das Perfide daran ist, es gibt eine ganze Industrie, die sich damit beschäftigt, diese wegzubekommen. Also die ganzen Bewertungen wieder löschen zu lassen. Digitale Gewalt ist aber viel mehr als nur Google-Bewertungen und das ist wichtig, dass wir das hier jetzt erörtern und dafür haben wir eine Expertin uns reingeholt und zwar ist es die Anne Roth. Anne Roth, die kennt man schon ja 20, 30 Jahre mittlerweile, glaube ich, in der Netzpolitik und in der Netzumgebung. Ja, ich glaube, die ist auch schon, ja, ich glaube, das kann man schon sagen, oder? Du bist schon ganz schön lang dabei und ich habe schon einige Artikel von dir gelesen und bin immer wieder drüber gestolpert. Anne ist auf jeden Fall keine Unbekannte, ist Referentin im Bundestag zu Netzpolitik, hat im NSA-Untersuchungsausschuss auch viel gemacht und heute wird sie uns mal ein bisschen was nochmal updaten über das Thema digitale Gewalt. Ich will auch gar nicht viel Zeit verlieren. Ich unlocke jetzt die Stage für Anne und freue mich über einen großen Applaus und ganz viel Spaß.
Dankeschön. Ich glaube, so alt bin ich dann doch noch gar nicht, aber okay. Schönen guten Tag. Es tut mir ganz furchtbar leid, ich muss mit einer schlechten Nachricht anfangen. Und zwar, vielleicht werdet ihr nach diesem Talk nie wieder unbefangen eine Ferienwohnung genießen können. Oder auch jetzt ist die letzte Gelegenheit, noch rechtzeitig zu gehen. Was ihr hier seht, sind ganz normale Kleiderhaken, aber mit einer Minikamera. Gar nicht teuer und wie man sieht, so einfach im Netz zu finden, lässt sich googeln. Das ist nicht illegal, es sei denn, die Kamera würde die Aufnahmen direkt irgendwohin übertragen, dann wäre es nach TTDSG, kennt ihr alle, Telemedien, Telekommunikations- und Datenschutzgesetz, TTDSG verboten, dann wäre es eine illegale Sendeanlage, aber so, wenn sie eine Speicherkarte hat und später ausgelesen wird, dann kann das so verkauft werden. Vielleicht erinnern sich einige an die Minikameras bei verschiedenen Festivals in Norddeutschland vor ein paar Jahren, bei der Fusion oder bei Monis Rache, gab es Minikameras, deren Aufnahmen später auf Pornoplattformen gefunden wurden. Gab eine kleine Welle, aber dann ist das Thema wieder verschwunden. Für Lady Bitch Ray, bekannt aus Funk und Fernsehen, als Rapperin, aber auch als Wissenschaftlerin, war das ebenfalls erstmals eine Überraschung. Unsichtbare Kameras im Backstage-Bereich gehören aber offenbar weiß nicht, was hier los ist, vielleicht möchte jemand
oh, cool.
Gucken, wie wir das wieder hinkriegen. Interessant. Mal schauen, ob ich das hier wieder hinkriege. Hier ist offenbar die Verbindung nicht richtig stabil. Jetzt. Ich hoffe, das hält. Ich werde hier nichts mehr anfassen. Also Lady Betray hatte solche Kameras im Backstage-Bereich, wusste davon nichts. Die wurden zum Glück gefunden und das gehört offenbar zum neuen Normal oder inzwischen auch gar nicht mehr so neu. Gibt es vermutlich sehr viel öfter, als wir ahnen. Solche Kameras gibt es in Airbnbs, manchmal mit unerwarteten Effekten, wenn wie in Österreich eine korrupte Regierung stürzt. Aber häufiger geht es um Nacktaufnahmen auf dem Klo, in Duschen, in Umkleiden, im Schlafzimmer des netten neuen Bekannten. Diese Aufnahmen zu finden, die Plattformbetreiber dazu zu bringen, sie wieder zu löschen und zwar immer und immer wieder, das ist für die Betroffenen eine enorme Belastung. Manchmal werden die Aufnahmen via Messenger geteilt oder direkt an die Familie oder an Bekannte geschickt oder es wird damit gedroht, um bestimmte Handlungen zu erpressen. Ich fasse hier nichts an, es tut mir echt leid. Mal gucken, wie das hier heute noch so weitergeht. Das Gefühl von Scham, von ausgeliefert sein, zu wissen, dass das nicht aufhört, das kann krank machen. Es löst psychosomatische Krankheiten aus, es kann zu Suiziden führen, es kostet viel Zeit und Geld. Die Betroffenen ziehen sich zurück, sie ziehen um, sie wechseln den Job und sie wissen, diese Bilder können immer wieder auftauchen. Das Internet vergisst nichts. Es gibt einen Markt für Geräte, die dazu benutzt werden. Händler und Plattformen verkaufen sie, Finanzdienstleister ermöglichen die Bezahlung und dort gibt es offenbar jedenfalls kein Gefühl von Scham dafür, mit Geräten Geld zu verdienen, die das teilweise sehr offen bewerben. In den USA hat es funktioniert, die Zahlungsdienste zu konfrontieren, um den Verkauf von Stalkerware zu reduzieren. Sowas könnte hier auch mal gemacht werden. Digitale Gewalt hat viele Formen. Die bekannteste ist Hate Speech, also Beleidigungen, Bedrohungen, Verleumdungen im Netz. Mittlerweile werden beide Begrifflichkeiten oft synonym gebraucht. Dann ist mit digitaler Gewalt Hate Speech gemeint. Dann kommen Dinge wie Stalkerware, also Spionage-Apps, die es ermöglichen, aus der Ferne alles mitzulesen, was mit einem Mobilgerät gemacht wird. Chats, Gespräche, Internetsuchen oder die Verfolgung des Aufenthalts in Echtzeit. Dann Geräte wie Minikameras oder AirTags oder Videoaufnahmen mithilfe von Drohnen. Viele Methoden sind allerdings technisch völlig unspektakulär. Da werden Smartphones in Autos versteckt, um verfolgen zu können, wohin damit gefahren wird. Oder es werden ständig Centbeträge auf Konten überwiesen mit manipulativen Botschaften in der Überweisung. Smarte Geräte werden remote kontrolliert, auch lange nachdem der Mitbewohner oder Ex-Partner ausgezogen ist. Er hat ihr das Smartphone eingerichtet und seitdem kennt er alle ihre Passwörter und liest alles mit. Oder in einer schon gewalttätigen Ehe wird die Herausgabe der Passwörter gefordert. Eine Weigerung führt dann zu noch mehr Gewalt. Was ist digitale Gewalt? Digitale Gewalt ist ein Sammelbegriff für verschiedene Formen geschlechtsspezifischer Gewalt. Gemeint sind Gewalthandlungen, die sich technische Hilfsmittel und digitaler Medien, Handys, Apps, Internetanwendungen, Mails etc. bedienen und Gewalt, die im digitalen Raum, zum Beispiel auf Online-Portalen oder sozialen Plattformen stattfindet. Wir gehen davon aus, dass digitale Gewalt nicht getrennt von analoger Gewalt funktioniert, sondern meist eine Fortsetzung oder Ergänzung von Gewaltverhältnissen und Dynamiken darstellt. Das ist die Definition des Bundesverbandes Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, BFF, die das so beschreibt, wie ich das verstehe und das ist, glaube ich, auch die Definition, die viele andere benutzen, seit die so formuliert wurde. So lässt es sich ein bisschen einfacher merken, Gewalt ist digital, wenn es technische Hilfsmittel gibt, zum Beispiel Kameras, wenn digitale Medien benutzt werden, zum Beispiel E-Mail, wenn sie im digitalen Raum stattfindet, zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen. Um wen geht es, wen betrifft digitale Gewalt? Digitale Gewalt im öffentlichen Raum, also Hate Speech, Bedrohungen, Verleumdungen, Beleidigungen treffen alle Geschlechter und dabei jüngere Menschen mehr als ältere. Aber sie betrifft Angehörige von diskriminierten Gruppen stärker, also LGBTIQ, von Rassismus oder Antisemitismus betroffene Menschen, Arme, Menschen mit weniger Bildung, Behinderte. Frauen werden häufiger Ziel von Hass, wenn wir öffentlich sichtbar sind, als PolitikerInnen, als JournalistInnen, als AktivistInnen. Digitale Aspekte von Gewalt im sozialen Nahraum, das ist der Fachbegriff für das, was sonst als häusliche Gewalt bekannt ist, gehen zum großen Teil von Männern aus, so wie bei anderen Formen von Partnerschaftsgewalt auch und betreffen viel stärker Frauen, aber es gibt sie natürlich auch in nicht-heterosexuellen Beziehungen. Vereinfacht lässt sich sagen, je mehr Benachteiligung, desto mehr Menschen sind von digitaler Gewalt betroffen. Das gilt für den öffentlichen Raum, also Plattformen, und es wirkt sich aus, wie mit den Betroffenen später umgegangen wird, bei der Polizei, vor Gericht, bei der Gesundheitsversorgung und auch in der Gewaltberatung. Wie oft kommt das vor? Wie viele Menschen sind davon betroffen? Das hängt natürlich davon ab, was jeweils betrachtet wird als digitale Gewalt. Eine umfassende Erhebung zu verschiedenen Formen gibt es bislang nicht, obwohl Deutschland dazu verpflichtet wäre, nach Istanbul-Konvention. Dies ist eine europäische Umfrage zu Gewalt gegen Frauen nach und während der Pandemie. Konkret wurde gefragt, welche Formen von Gewalt bei Frauen im eigenen Umfeld bekannt geworden sind. Ergebnis, kann man vielleicht, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, da oben steht Online Harassment, Cyber Violence. Am häufigsten war es digitale Gewalt vor Belästigungen auf der Straße und der sogenannten häuslichen Gewalt. Eine britische Studie kam vor ein paar Jahren zu diesen Ergebnissen. 45% der Opfer häuslicher Gewalt berichteten, dass die Misshandlungen während ihrer Beziehung auch digitale Anteile hatte. 48% berichteten, dass sie von ihrem Ex-Partner online belästigt oder misshandelt wurden, nachdem sie die Beziehung beendet hatten. 38% berichteten über Online-Stalking, nachdem sie die Beziehung verlassen hatten. 75% gaben an, dass die Polizei nicht wisse, wie man am besten auf Online-Misshandlungen oder Belästigung reagiert. Darunter 12%, die das der Polizei gemeldet hatten und denen nicht geholfen wurde. Was sind die Auswirkungen? 2021 kam The Economist zu diesen Ergebnissen. Von 1.662 Frauen, die digitale Gewalt erlebt hatten, fühlten sich 43% weniger sicher. 36% fühlten Scham. 17% hatten das Gefühl der Unsicherheit für ihre Familienangehörigen. 10% erlebten körperliche Gewalt. 7% verloren ihren Job oder mussten den Job wechseln. In Deutschland war es lange schwierig, Interesse für das Thema zu wecken. Einige erinnern sich vielleicht an meinen Talk beim Kongress vor 5 Jahren dazu. Da bewegte sich zu dem Thema noch nicht so viel. In der Bundesregierung wusste niemand irgendwas und das Interesse schien auch nicht so groß. 2019 gab es dann einen kleinen Bildschirmausfall. Mann, das nervt. Ja. So könnt ihr das alles mehrfach sehen, dann bleibt es besser hängen. Ich weiß auch nicht. Change the plug. Maybe we'll take this one. Nee, noch nicht. Ich muss das, glaube ich, erstmal zulassen hier. Jetzt? Nichts anfassen. So. Also. 2019 gab es die Kampagne Stärker als Gewalt des Familienministeriums mit dem schönen Namen BMFSFJ. Das können alle mal als Zungenbrecher üben. Bundesfamilien für Familie, BMFS Senioren, Frauen und Jugend, kurz Familienministerium. Das thematisierte auch digitale Gewalt und sagte ganz offen, offizielle Zahlen gibt es nicht. Warum nicht? Wurde dezent weggelassen. Es wäre ja Aufgabe der Bundesregierung gewesen, sich darum zu kümmern, dass es welche gibt. Es gibt sie bis heute nicht. Was es gibt, sind so ein paar Hilfsmittel, an denen wir gucken können, was es ungefähr so gibt. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, das von demselben Ministerium betrieben wird, führt Statistiken, die sind aber leider nicht besonders aussagekräftig, weil jedem Fall, der sich dort meldet, immer nur eine Kategorie zugeordnet wird. Das heißt, eine Person ruft an, dann wird entschieden, ob ihr Fall in der Statistik als häusliche Gewalt oder als digitale Gewalt aufgeführt wird. Und das führt dann dazu, dass die Zahlen sehr gering sind. Letztes Jahr, hier 2022, waren es 314 Fälle von digitaler Gewalt von fast 40.000 Fällen des Hilfetelefons in diesem Jahr. Es gibt neu auch das Lagebild häusliche Gewalt des BKA. Darin werden Zahlen zu Partnerschaftsgewalt mit dem Tatmittel Internet zusammengeführt. Das ist das rote da unten, TMI, Tatmittel Internet. Das gab es vorher gar nicht, Statistiken dafür, und auch diese Zahlen sind ziemlich klein. Genau wie beim Hilfetelefon auch, genau, weil eben sozusagen, naja, also für verschiedene Gründe, Hilfetelefon hat dann eben diese wenigen Beispiele, weil die allermeisten Fälle unter häuslicher Gewalt registriert werden. Warum das bei der Polizei so ist, das kann ich auch nicht sicher sagen, nur vermuten. Die Beratungsstellen sagen, inzwischen haben fast, also Gewaltberatungsstellen, Frauengewaltberatungsstellen sagen, dass fast alle ihre Fälle inzwischen digitale Anteile haben. Die Zahlen sind sehr gering. Warum ist das so? Gibt es verschiedene Erklärungen. Entweder die Polizei erfährt nichts davon oder sie erfasst das nicht. Das ist beides möglich. Für beides gibt es bei der Feld-, Wald- und Wiesenrevierstelle um die Ecke wenig Kompetenz und in der Regel auch gar nicht die Technik für eine vernünftige digitale Beweiserhebung. Und das könnte zum Beispiel ein Anlass dafür sein, warum diese Zahlen so sind, wie sie sind. Auch neu, ich versuche ja so ein bisschen die Entwicklung der letzten Jahre darzustellen, sind die Statistiken zu politisch motivierter Kriminalität. Da wird bei Hasskriminalität seit letztem Jahr erstmals auch als Motiv Frauenfeindlichkeit erfasst, aus Ausgleichsgründen auch Männerfeindlichkeit. Und obwohl sicherlich unstrittig ist, dass Hate Speech Frauen gegenüber zusätzlich häufig sexistisch ist, wurde dieses Kriterium bislang dort vergessen. Das wurde einfach nicht erfasst. Genau. Es scheint aber doch so, dass es, glaube ich, im Netz relativ häufig vorkommt und gerade auch, dass das Kriterium Frauenfeindlichkeit häufig vergessen wird, finden wir oft, wenn es um Hass im Netz geht. Wenn man da einmal drauf achtet, dann merkt man das häufiger mal, dass das immer gern mal fehlt. Immerhin, es wird inzwischen an einer Studie gearbeitet. Die letzte sogenannte Dunkelfeld-Studie zur Erforschung geschlechtsspezifischer Gewalt gab es in Deutschland 2004, das ist also 20 Jahre her. Es ist höchste Zeit, dass es eine neue gibt, die wird lange gefordert. Diese hier wurde noch in Kooperation mit dem ehemaligen Innenminister Horst Seehofer angestoßen. Deswegen musste es dezidiert geschlechterübergreifend heißen und hat diesen Namen, den man erstmal überhaupt nicht ansieht, worum es da eigentlich geht. Es musste jeder anscheinend vermieden werden. Es könnte eine Parteilichkeit zugunsten derjenigen geben, die dann doch meistens die Betroffenen von Partnerschaftsgewalt sind. Aber wir werden ja sehen, wie das Ergebnis dann ausfällt. Die ersten Ergebnisse soll es 2024 geben. Inzwischen, also hieß es, inzwischen ist das auf 25 verschoben. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, diese Zahlen werden uns in jedem Fall helfen. Was sich noch getan hat, verschiedene Änderungen im Bereich des Strafrechts. 2020 gab es das Gesetz zum Thema Upskirting, also Fotografieren unter den Rock. Dazu gab es ein eigenes Gesetz und den neuen Paragraph 184k des Strafgesetzbuches. Es gab das neue Gesetz gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus 2021. Anlass war der Mord an Walter Lübcke und die Anschläge von Halle und Hanau 2019-2020. Das ist ein Artikelgesetz, das heißt, da wurden verschiedene Teile im Strafgesetzbuch geändert. Unter anderem wurde der § 46 Strafzumessung verändert. Da wurde Antisemitismus als Motiv dazugefügt, aber es gab auch neu, dass die Androhung sexueller Straftaten strafbar wurde. Und bei der Strafbarkeit von Stalking, § 238 StGB, wurde so geändert, dass das um digitale Aspekte ergänzt wurde. Beim § 46 Strafzumessung, also der eben aus dem Artikelgesetz Hasskriminalität, da geht es darum, wie hoch eine Strafe ist und dabei spielt eben eine Rolle, was das Motiv für die Tat war. Da wurde also 21 Antisemitismus ergänzt. Was weiter keine Rolle spielte, Hass auf Frauen, hatten wir eben schon, wird gerne mal übersehen, und andere geschlechtsspezifische Motive. Das war ein bisschen unerwartet, denn wenn das schon geändert wird, warum nicht auch dieses Thema? Wie gesagt, Hass im Netz, Frauenfeindlichkeit ist jetzt, glaube ich, keine besonders spleenige Auffassung mehr, dass das ein Problem ist. Es gab dann eine ganze Menge Kritik daran, dass das nicht ergänzt wurde, und dieses Jahr im Sommer, also Juni 23, glaube ich, wurde dann geschlechtsspezifische und gegen die sexuelle Orientierung gerichtete Motive ergänzt. Es ist hinlänglich bekannt, dass gesellschaftliche Probleme nicht dadurch verschwinden, dass Menschen bestraft werden. Das trifft auch auf geschlechtsspezifische und digitale Gewalt zu. Ich halte es nicht für falsch, auch per Gesetz deutlich zu machen, welches Verhalten gesellschaftlich nicht akzeptiert werden soll. Aber Änderungen am Strafgesetzbuch alleine haben natürlich nicht den Effekt, dass die Betroffenen vor solchem Verhalten geschützt werden. Höhere Strafen zu fordern, ist in der Politik beliebt, weil das nichts kostet und weil es wenig Arbeit macht, außer der Justiz. Das ist ein anderes Thema. Das Strafgesetzbuch ist sozusagen der Tax-Solutionism der Politik. Es klingt gut, aber löst dein Problem nicht. Ein Blick in den Bundeshaushalt hilft ein bisschen zu verstehen, warum sich hier wenig tut. Das ist der erste Entwurf von Christian Lindner für den Haushalt 2024. Die Zahlen haben sich jetzt natürlich deutlich geändert nochmal. Aber das Verhältnis ist in etwa immer noch so wie dieser erste Entwurf vom Sommer für das BMF-SFJ. Waren, das ist der rote Kringel da, 13,4 von 384 Milliarden Euro vorgesehen. Ihr erinnert euch vielleicht noch dunkel an die Auseinandersetzung um die Kindergrundsicherung, für die das BMF-SFJ mehr Geld brauchte. Da ging es genau um diese Zahlen, dass die eben nicht sehr weit reichen. In diesem Etat des Familienministeriums sind 12 Milliarden zwingend vorgesehen für gesetzliche Leistungen für Familien. Das ist der rote Teil. Da ist nichts dran zu ändern. Also zum Beispiel Elterngeld und so eine Sachen. 505 Millionen für Zivilgesellschaft, Familie, Gleichstellung und Senioren. Falls ihr euch fragt, wo da drin das Thema Gewalt gegen Frauen steckt, weil das ja da gar nicht zu sehen ist, das ist Teil des Themas Gleichstellung. Da drin dann die sehr kleinen Posten für das Thema Bekämpfung digitaler Gewalt. Mit der Ausnahme vielleicht von Hate Speech, das wird durch das BMJ finanziert zum Teil, aber insgesamt gibt es sehr, sehr wenig Geld für das Thema, jedenfalls nicht von der Bundesregierung. Mehr Strafen fordern macht also politisch viel mehr her, das klingt viel pompöser und es kostet nichts. Und für alles andere, was da nötig wäre, gibt es leider immer noch viel zu wenig Interesse am Thema. Zurück zur Ampel und ihrem Koalitionsvertrag. Da steht nämlich drin, mit einem Gesetz gegen digitale Gewalt werden wir rechtliche Hürden für Betroffene wie Lücken bei Auskunftsrechten abbauen und umfassende Beratungsangebote aufsetzen. Wir schaffen die rechtlichen Rahmenbedingungen für elektronische Verfahren zur Anzeigenerstattung und für private Verfahren und ermöglichen richterlich angeordnete Accountsperren. Wow, das war neu. Also das war es wirklich. Bis dahin gab es digitale Gewalt offiziell kaum und viele haben sich gefreut, dass sich dann jetzt mit der Ampel endlich was tut. Das haben Sie sich vor 2 Jahren in den Koalitionsvertrag geschrieben, wie gesagt, November 21. Und dann geschah erstmal nichts. Es war relativ schnell klar, dass dieses Thema in den Aufgabenbereich des Justizministeriums fiel, nicht in den des Familienministeriums, das ja auch für Frauen zuständig ist. Aber es ging ja auch nicht nur um digitale Gewalt gegen Frauen, sondern allgemein, also BMJ. BMJ ließ sich Zeit bis zum April diesen Jahres. Und dann veröffentlichte es die Eckpunkte zum Gesetz gegen digitale Gewalt. Die Optimistischeren hofften, dass damit alle Probleme endlich angegangen werden würden. Marco Buschmann, Justizminister, umriss seinen Plan so. Wirkungsvoller Rechtsschutz ist ein rechtsstaatliches Gebot. Wer in seinen Rechten verletzt wird, muss sich vor Gericht effektiv dagegen wehren können. Das gilt auch für Rechtsverletzungen im digitalen Raum, bei Beleidigungen genauso wie bei Bedrohungen oder Verleumdungen. Das geltende Recht, das, so setzt sich das dann fort, sagt er noch, bleibt hinter diesem Anspruch zurück. Betroffene haben es oft unnötig schwer, ihre Rechte selbst durchzusetzen. Das stimmt. Oft scheitert schon eine Identifizierung der handelnden Person an fehlenden Informationen. Und ne, hier irgendwie hört man schon, was da kommt. Oder am Faktor Zeit. Das wollen wir ändern. Wir werden das Vorgehen gegen Rechtsverletzungen im digitalen Raum erleichtern. An den Spielregeln des demokratischen Diskurses wird das Gesetz nichts ändern. Was heute geäußert werden darf, darf auch künftig geäußert werden. Und was stand da jetzt also drin in diesen Eckpunkten? Was ist das Ziel? Das Ziel, effektiver Rechtsschutz im digitalen Raum, sagte Marco Buschmann eben schon, wer im digitalen Raum in seinen Rechten verletzt wurde, muss effektiv dagegen vorgehen können. Und dann wird noch die digitale Gewalt definiert, nämlich Beispiele sind Beleidigungen, Bedrohungen oder Verleumdungen. Was da nicht steht, ist der eigentlich interessante Teil. Da steht nicht, den Betroffenen muss geholfen werden, damit fertig zu werden. Oder Beratungsstellen müssen angemessen ausgestattet werden, was im Koalitionsvertrag ja noch so festgehalten ist. Oder Polizei und Justiz müssen sensibilisiert werden. Und die Definition für digitale Gewalt ist sehr, sehr eng. So wie typischerweise Hate Speech verstanden wird. Manipulation, Kontrolle, Stalking, heimliche Kameras, Psychoterror über smarte Geräte, das gehört alles nicht dazu. Wichtig ist aber auch im Kopf zu behalten, dass es gibt noch keinen Referentenentwurf. Also es gibt noch keinen tatsächlichen Gesetzentwurf, sondern es gibt nur diese Eckpunkte. Und was wollen die jetzt also machen? Was steht da drin in den Eckpunkten bisher? Es soll über richterliche Anordnung einfacher werden, Accountinhaber zu identifizieren. Sie sollen gegebenenfalls in 2 Schritten von den Dienstanbietern erst die IP-Adresse bekommen, dann vom IT-Provider die Bestandsdaten. Und dann sollen die Betroffenen damit juristisch gegen die Accounts vorgehen können. Eine mögliche Folge ist dann auch die Accountsperre. Und da grüßt das Murmeltier. Denn hier begegnen uns ein paar alte Bekannte. Es soll für AccountinhaberInnen leichter werden, die Identität derer zu erfahren, die sie angreifen. Das bedeutet, es steht noch nicht fest, wen das alles betrifft, aber es geht darum, Menschen im Netz zu identifizieren. TK-Unternehmen sollen mitteilen, welche Bestandsdaten bestimmten IP-Adressen zugeordnet ist. Ist uns auch immer schon mal begegnet. Messenger-Dienste, die sind nämlich mit dabei, sollen zur Herausgabe von Daten verpflichtet werden. Das müsste eigentlich allen, die sich nicht erst seit gestern mit Netzpolitik befassen, in den Ohren klingeln. Und dann kommen wir zur Restaurantkritik, die ihr aus dem Titel schon kennt und euch vielleicht fragt, was hat das damit zu tun? Wir warten noch auf den ersten Entwurf. Es gab schon viel Kritik, aber vorläufig haben wir die Eckpunkte. Und laut dieser Eckpunkte meint das BMJ mit digitaler Wald, und ich zitiere, Verletzung des sogenannten Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Also auch, nicht nur. Und das können dann auch falsche Bewertungen im Netz sein. Steht wörtlich so da drin. Ab wann diese Rechte verletzt sind, unklar. Wenn ich mit meiner privaten MieterInnen-Chatgruppe über die Deutsche Wohnen herziehe, mache ich mich dann strafbar und werde ich dann identifiziert, weil die Deutsche Wohnen sich in ihren Rechten verletzt fühlt, weil ich falsche Dinge über sie behaupte? Wir wissen es nicht. Kann man nicht ausschließen. Es gab sehr viele Stellungnahmen und viele Fragen zu diesem Gesetz, also zu diesen Eckpunkten, und eigentlich sollte der Entwurf im Herbst kommen, sagte das BMJ, aber der kam nicht. Für mich war klar, dass ich wegen der Auflösung der Linksfraktion und damit sozusagen dem Verschwinden der Möglichkeit, Fragen im Parlament zu stellen, nicht mehr viel Zeit hatte. Deswegen habe ich Anfang November einen Entwurf für eine kleine Anfrage zum Thema geschrieben, die Linksfraktion dann auch eingereicht hat. Die Antwort kam Anfang Dezember. Wir haben nochmal gefragt, wie die Bundesregierung digitale Gewalt eigentlich definiert und welches Problem dieses Gesetz denn nun eigentlich lösen soll. Und ob all diese Dinge hier neben der digitalen Gewalt auf Plattformen auch dazugehören. Die Antwort, wörtlich, bei dem Begriff digitale Gewalt handelt es sich um einen rechtlich bisher nicht definierten Fachbegriff und so weiter und so fort. Ja. Viele der genannten Phänomene werden im politischen Diskurs im Zusammenhang mit digitaler Gewalt genannt. Ja, heißt übersetzt, es gibt keine Definition, aber demnächst ein Gesetz dagegen. Vorsichtshalber haben wir dann direkt gefragt, ob das alles sein soll, was gegen digitale Gewalt unternommen wird. Sagt das BMJ, dazu kommen noch Online-Strafanträge, also demnächst digital Strafantrag stellen zu können. Wie gesagt, Auftrag ist ein Gesetz gegen digitale Gewalt, und das so nennt das BMJ das Ding ja auch. Und die Antwort, also soll das alles sein? Ja, diese Maßnahmen werden als ausreichend erachtet. Wörtlich. Ich bin einiges gewöhnt von den verschiedenen Bundesregierungen, aber das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ausreichend. Also mehr steht in den Eckpunkten nicht drin, ja. Also da steht schon mehr Text, aber sozusagen inhaltlich nicht sehr viel mehr. Weitere Schutzlücken sieht das BMJ nicht. Auch danach hatten wir gefragt und ist ansonsten der Meinung, dass es genug Unterstützung für Betroffene gibt. Es sieht offenbar auch keinen Bedarf dafür, dass sich Polizei und Justiz zwingend Weiterbildungen gönnen müssen zu den Themen der digitalen Gewalt. Die gäbe es ja bereits. Dass Betroffene wie Beratungsstellen und überhaupt alle immer wieder berichten, dass ihnen nicht zugehört wird, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass nicht ermittelt wird, dass die Verfahren eingestellt werden, das scheint dem BMJ egal. Hier geht es allein um die Identität der Täter. Das hier ist so eine Art Flussdiagramm, wie dieses Gesetz umgesetzt werden wird. Und da oben nochmal ganz wichtig, wie erfährt der Betroffene die Identität des Täters. Um das also nochmal zusammenzufassen, was die Probleme dabei sind. Das erklärte Ziel ist die Identifizierung von Menschen im Netz. Und zwar so, auch falls ihr Rechte von Unternehmen verletzt. Was in keiner bekannten Definition des Begriffs digitale Gewalt bislang gemeint war. Vor der Identifizierung und der dann möglichen Accountsperre schützt euch dann nur noch der Richtervorbehalt. Und von dem wissen wir, dass die RichterInnen mangels Zeit und Expertise fast alles unterschreiben. Mission Creep. Wie oft wird den Sicherheitsbehörden das Wasser im Munde zusammenlaufen, und es wird ganz schnell Ideen geben, worauf die neuen Möglichkeiten ausgeweitet werden können. Das sehen wir jetzt schon in dem Bereich Restaurantbewertungen, die sogar schon mit drinstehen, die eine völlig neue Idee sind der Bekämpfung digitaler Gewalt, was also mit dieser Methode alles gemacht werden kann. Und dazu kommt, dass dieses Gesetz langfristig viele drastische Formen digitaler Gewalt unsichtbar macht. Es wird der Eindruck entstehen, es gibt ja jetzt das Gesetz, damit sind die Probleme im Wesentlichen gelöst. Das, was dort behandelt wird, ist digitale Gewalt. Wir werden sehen, was dann tatsächlich im Referentenentwurf steht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Der soll jetzt angeblich in Q1 2024, also im nächsten Vierteljahr, kommen. Mal schauen. Vielleicht noch ein Wort zu den Accountsperren. Das ist natürlich eigentlich eine gute Idee. Bei massiven Angriffen im Netz könnte über das zeitweilige Sperren von Accounts Betroffenen schnell geholfen werden. Dazu muss niemand identifiziert werden. Es reicht ja zu sehen, was von den Accounts ausgeht. Dazu muss es schnell gehen und gegebenenfalls auch viele und wechselnde Accounts gesperrt werden. Das wird auch in einigen Stellungnahmen angemerkt, dass das Problem eben nicht ist, üblicherweise, dass ich einen Täter habe, der mir irgendwas will und wo ich dann über diesen Weg, ich erkundige mich erst nach der IP-Adresse und den Bestandsdaten und dann irgendwie zivilrechtliche Klage und so weiter und irgendwann weiß ich, wer das ist und dann irgendwann kann ich sozusagen irgendwas von dem gerichtlich fordern, sondern es geht ja darum, dass möglicherweise ganz viele gleichzeitig mich attackieren und dass das irgendwie unterbunden werden muss. Und das ist die eigentliche Idee von Accountsperren mal gewesen und das ist eigentlich auch eine vernünftige Idee, aber das, was das BMJ hier machen will, das dauert viel zu lange, weil das BMJ eben primär darüber nachdenkt, die Täter zu bestrafen und dabei übersieht, was den Betroffenen eigentlich helfen würde. Damit komme ich dazu, was in der EU geplant ist. Der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments schätzte 2021, dass die Kosten von digitaler geschlechtsspezifischer Gewalt in der EU zwischen 49 und 89 Milliarden Euro liegen. 58% davon betreffen die niedrige Lebensqualität, das ist das Orangene dort. 8% sind fehlende Steuereinnahmen, das ist das Hellblaue. 18% den Produktivitätsverlust, Dunkelblau. Diese Perspektive wirkt vielleicht ein bisschen zynisch. Ich habe auch kurz gezuckt, als ich das erste Mal gesehen habe. Aber das ist natürlich sozusagen die Perspektive, die in der EU dann was in Bewegung setzt und Gesetzesgebungsverfahren gegebenenfalls auslöst. Und das war dann auch so, am 8. März, Frauentag, es gibt immer zwei Tage im Jahr, wo diese Themen eine Rolle spielen. Das ist einmal der 8. März, passiert alles Mögliche, und der 25. November, das ist der Tag gegen Gewalt an Frauen. Das ist der andere Tag. An allen anderen Tagen im Jahr finden diese Themen nicht statt, aber dann. Aber jedenfalls, am 8. März 2022 wurde die EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen vorgestellt. Und die enthält viel zu digitaler Gewalt. Die definiert Cybergewalt, so heißt es dort. Sie macht bildbasierte Gewalt, digitales Stalking, Cybermobbing und Hass im Netz strafbar. Strafbares Online-Material soll auf Anordnung entfernt oder gesperrt werden und Polizei und Justiz müssen nötiges Fachwissen und die Geräte zur Erhebung digitaler Beweise haben. Die Beratungsstellen müssen angemessen ausgestattet werden. Es soll eine regelmäßige Datenerhebung alle 5 Jahre geben und verpflichtende Weiterbildung für Polizei, Justiz, Opferhilfe und Gesundheitsberufe. Das hat endlich Hand und Fuß. Das definiert das Problem und das nimmt auch in den Blick, wie den Betroffenen konkret geholfen werden kann. Zurück zum Beispiel Lady Bitch Ray. Kann man googeln. Und den Aufnahmen mit unsichtbaren Minikameras. Aktuell finden die Trilogverhandlungen zu dem Richtlinienentwurf statt. Und einer der strittigen Punkte ist beispielsweise das Kriterium, ob, damit die Sachen strafbar sind, diese verschiedenen Materialien, also diese Taten, öffentlich zugänglich sind. Das heißt, die Strafbarkeit würde erst einsetzen, wenn die Aufnahmen der Minikameras öffentlich geteilt werden, aber nicht, wenn sie in einer großen Chat- oder Telegram-Gruppe geteilt oder den Kollegen geschickt werden würden. Da steckt der Teufel also noch im Detail. Hier wäre viel Aufmerksamkeit nötig auf diesen Richtlinienentwurf und die Verhandlungen. Aber da gucken aktuell noch zu wenig Leute hin. Deswegen lenke ich also die Aufmerksamkeit nochmal da drauf, denn das ist zwar sozusagen Gewalt gegen Frauen, völlig anderes Thema, als was hier üblicherweise behandelt wird, aber hat eben ganz starke digitale Bezüge, dieses Gesetzesvorhaben. Und wie gesagt, die Verhandlungen finden statt. Das heißt, es wird sicherlich massiv versucht werden, das vor der EU-Wahl noch umzusetzen. Was tut sich noch? Das BSI nimmt sich des Themas an. Es soll einen Workstream im Rahmen des Cybersicherheitsdialogs geben, der sich mit der Entwicklung einer technischen Anlaufstelle für Betroffene digitaler Partnerschaftsgewalt beschäftigt. Am 25. November twitterte das BSI auch zum Thema digitale Gewalt. Der Mastodon-Account des BSI leider nicht, sonst hätte ich deinen Screenshot genommen. Tut mir leid, aber das ist natürlich auf jeden Fall auch eine gute Sache. Und ehrlich, das klang vor 5 Jahren noch ganz anders, als wir in der ersten kleinen Anfrage zum Thema digitale Gewalt gegen Frauen gefragt haben, ob das BSI, Zitat, das für Information und Sensibilisierung der Bürger, für das Thema IT- und Internetsicherheit sowie für Warnung vor Schadprogrammen zuständig ist, auch für die verschiedenen Phänomene der digitalen Gewalt zuständig ist. Die Antwort damals, not our department. Fragen, die nicht die Sicherheit in der Informationstechnik betreffen, unterfallen nicht der Zuständigkeit des BSI. Das war erwartbar, aber war natürlich schade. 2 Jahre später haben wir einen Antrag gestellt und gefordert, dass die Bundesregierung die Länder dabei unterstützt, Technikkompetenzzentren aufzubauen, die die Beratungsstellen und Frauenhäuser unterstützen sollen und den Auftrag des BSI so zu erweitern, dass es auch bei digitaler Gewalt berät. Die wurden leider von der Mehrheit abgelehnt, aber nun. Und jetzt gibt es ein Projekt für eine solche technische Anlaufstelle und das BSI twittert proaktiv zur digitalen Gewalt. Manchmal bewegt sich also doch was in die richtige Richtung. Mich hat das jedenfalls sehr gefreut. Soweit ich höre, sind viele kompetente Personen und Institutionen an diesem Workstream beteiligt. Bleibt nur zu hoffen, dass das dann auch tatsächlich bald umgesetzt wird. Damit komme ich dazu, was noch fehlt. Statt immer nur danach zu gucken, wie Opfer sich besser schützen können, muss auch überlegt werden, was geändert werden muss, damit es für die Täter weniger leicht ist. Das könnten zum Beispiel gewaltschutzrelevante Sicherheitsstandards sein, die bei der Entwicklung digitaler Werkzeuge berücksichtigt werden. Das sollte auch Teil der verschiedenen Ausbildungen sein. Eine Forderung des BFF, der für ein Jahr ein Projekt genau zu diesem Thema hatte, denn Geld fordern für Beratungsstellen ist die eine Sache, aber dass Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen finanziell und in den Ressourcen insgesamt einfach wahnsinnig schlecht ausgestattet sind, ist ja so schon so. Das ist, glaube ich, auch allgemein bekannt. Wofür die keine Zeit und kein Geld haben, ist selber diese Kompetenzen dauernd sich sozusagen raufzuschaffen und auch aktuell zu halten. Das ist in sich selber einfach ein eigener Job, im Zweifelsfall sofort zu wissen, welche Einstellung an welchem Smartphone genau wie sein muss oder wie ich dort auf welchem Betriebssystem irgendeine Schadsoftware finden kann und so weiter und so fort. Deswegen gibt es eben diesen Vorschlag zu sagen, es muss Anlaufstellen geben mit Leuten, die genau das machen und an die sich die Beratungsstellen dann wenden können. Genau, und dazu hatten die dieses Projekt und das Ergebnis war, das muss sozusagen einfach auch schon in der Entwicklung der Werkzeuge mitgedacht werden. Ein Beispiel dafür, smarte Geräte zum Beispiel, die in der Regel keine vernünftige Nutzerrechteabgrenzung haben. Das heißt, alle Leute, die ein und dasselbe smarte Dings benutzen können, sehen, wie alle anderen das auch tun und das könnte ja vielleicht auch mal geändert werden. Die Frauenhauskoordinierung hat zu dem, was fehlt, ein paar Grafiken veröffentlicht, an denen bediene ich mich gern, weil ich finde, die fassen das gut zusammen. Auch die sagen, Anlaufstellen mit technischer Expertise, nicht nur da, wo es nicht nur eine, sondern überall da, wo es Bedarf gibt, also bundesweit. Ausreichende Finanzierung von Frauenhäusern und Fachberatungsstellen, habe ich gerade schon erklärt. Bei denen ist es beispielsweise so, die sind in der Regel über ihre Förderung daran gebunden, wie viel Honorar sie zahlen dürfen. Und die Honorare, die die maximal zahlen dürfen, die passen nicht mit dem zusammen, wie IT-Expertinnen üblicherweise bezahlt werden. Und da ruckelt es dann einfach sehr, sehr stark. Eine Expertin zum Thema digitale Gewalt, nicht nur in den Frauenhäusern, sondern auch in den Beratungsstellen, denn es ist beides nötig, die spezialisierte Fachkompetenz zu den sich ständig ändernden Besonderheiten und Expertinnen vor Ort, die das für die Betroffenen sozusagen übersetzen und mit denen gemeinsam nach den Ursachen suchen. Grundlagenwissen bei Polizei und Justiz kennen wir alle, glaube ich, lange. Ich gehe zur Polizei und sage, mir ist da im Netz dies und das passiert und es hat sich hier und da was geändert. Das ist vielleicht nicht mehr so schlimm wie vor 10 Jahren, aber das ist lange noch nicht gut. Weiterbildung für die Polizei aus genau dem Grund und für die Justiz. Es gibt in einigen Ländern mittlerweile auf IT-Kriminalität, also Cyber-Staatsanwaltschaften, Bundesländern meine ich. Und mir wurde von so einem Cyber-Staatsanwalt dann aber auf die Nachfrage auch schon mal erklärt, dass er natürlich für das zuständig ist, was üblicherweise unter Cyber verstanden wird, also IT-Sicherheit von Unternehmen und von Netzen, aber nicht für digitale Gewalt. Ich würde sagen, Straftaten mit IT-Bezug sind Straftaten mit IT-Bezug. Ob das nun Menschen, Unternehmen oder Netze betrifft. Was auch noch fehlt, hatten wir schon empirische Daten, die es hoffentlich bald geben wird. Dass es die nicht gibt, ist ein Skandal, die fehlen und das muss so lange angemahnt werden, bis es endlich welche gibt. Da könnte es auch, finde ich, noch sehr viel mehr Forschungsprojekte an Universitäten geben. Ich bin an sowas immer interessiert. Das heißt, wenn ihr welche kennt oder an welchen beteiligt seid oder von welchen hört, dann freue ich mich sehr darüber, weil das gar nicht so einfach ist, manchmal rauszukriegen, wo welches Forschungsprojekt manchmal stattfindet. Und ganz wichtig, es braucht eigentlich einen kohärenten Ansatz zu diesem Thema, einen politischen Ansatz und damit dann auch einen für den Umgang justiziell, damit statt dieser Flickschusterei hier mal ein Upskirting-Gesetz und da mal sondern es braucht sozusagen eine moderne digitale Perspektive auf das Thema Gewalt und digitale Gewalt, der das gesamte Problem in den Blick nimmt. Weil es wenig Unterstützung gibt, erwähne ich immer wieder und gerne und kann man nicht genug. Dieses Projekt, das vielleicht einige schon kennen, wird von einigen Hexen betrieben. Ich will zumindest kurz darauf hinweisen. Ihr findet es unter antistalking.hexen.org. Das ist sozusagen, liefert ganz viele Anleitungen für bestimmte Fragen, die, glaube ich, selbst Leute, die sich viel damit beschäftigen, nicht immer einfach aus dem Ärmel schütteln können und aber auch gleichzeitig sozusagen bestimmte Beispielsituationen, aus denen heraus ich überlege, so ich, der Typ weiß immer, wo ich bin, aber wie weiß der das und wie kann ich dann in meinem eigenen digitalen Verhalten so ein bisschen dem nachspüren, wo, was eigentlich die Ursache sein könnte? Denn wenn man sozusagen weiß, da ist ein AirTag im Auto, dann ist es super easy. Dann denkt man, ja, du musst halt nur den AirTag suchen und dann weißt du es. Wenn du aber überhaupt keine Ahnung hast, ob irgendjemand die Lokalisierungsfunktion, also die Familienfunktion iPhone oder so ausnutzt oder ob es ein AirTag ist oder weiß der Geier, dann ist das gar nicht so einfach. Insbesondere, wenn dabei noch andere Gewaltphänomene eine Rolle spielen und du eben auch noch andere Probleme hast dabei. Dafür diese Webseite. Sehr hilfreich und genau, vielen Dank dafür. Und bedanken will ich mich auch bei vielen anderen. Ich bearbeite dieses Thema nicht alleine, sondern es gibt da noch viele andere, die sich für dieses Thema engagieren und von deren Arbeit ich profitiere. Ganz sicher habe ich welche vergessen. Dafür entschuldige ich mich. Euch anderen aber vielen, vielen Dank und das war's für heute.
Ja, mega. Danke, liebe Anne. Sehr, sehr schön. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Es gibt 4 Mikrofone im Saal. Nummer 1, da hinten ist die Nummer 3, hier Nummer 2 und wir haben hinten auch nochmal 1. Und wir haben schon die erste Frage an Mikrofon Nummer 2. Dann legen wir mit dem los.
Ja, danke für deinen Vortrag. Ich habe eine Frage zu den Accountsperren. Der Digital Services Act sieht ja jetzt nur, soweit ich weiß, Inhaltssperren vor, Sperren illegale Inhalte. Gibt es da eine Öffnungsklausel, die dann die Mitgliedstaaten überhaupt ermöglicht, auch Accountsperren einzurichten? Oder gibt es dann die Gefahr, dass Deutschland möglicherweise verklagt werden kann mit dem Argument, das ist ja durch die Verordnung abschließend geregelt?
Das kann ich zum DSA nicht beantworten, das weiß ich so nicht. Aber nachdem der Richtlinienvorschlag Gewalt gegen Frauen genau das ja auch mit erwähnt, gehe ich davon aus, dass das möglich gemacht wird, sage ich jetzt mal. Wie sich dieses digitale Gewaltgesetz Deutschland zu dem Richtlinienvorschlag verhält, der ja im Raum ist und den das BMJ sicherlich kennt und wo ich mich auch frage, wie ist das jetzt eigentlich gedacht? Wäre es nicht klüger zu gucken, was die EU jetzt beschließt? Vielleicht ist das auch der Plan, vielleicht dauert das so lange, das weiß ich nicht, aber ich bin gespannt, wie das gelöst wird.
Ja, wir haben eine Frage aus dem Neuland. Bitte schön.
Das Internet fragt, gibt es Methoden, wie man diese Minikameras quasi auffinden kann und wie kann man sich vor dem schützen?
Ja, das hätte, glaube ich, in Österreich auch irgendwer gerne gewusst. Nein.
I think there was a talk about it. Ich glaube, es gab mal einen Talk darüber, wie man die auffinden kann mit irgendeiner Lensfunktion, irgendwelche Reflexionen, glaube ich, von der kleinen Linse, die da das irgendwo stimmt. Im Raum detektiert wurden.
Ja, also ich kann das nicht wirklich gut beantworten. Es gibt immer mal wieder Methoden, die angepriesen werden, die sagen, dass die dafür hilfreich wären oder irgendwelche Gerätschaften. Ich verfolge das nicht so genau. Ich vermute, das ändert sich auch immer wieder oder die Hersteller der Kameras ändern, weiß ich tatsächlich nicht. Ich vermute, dass man das finden kann im Netz und gleichzeitig denke ich aber, würde ich grundsätzlich davon ausgehen, dass es vielleicht welche gibt, die nicht gefunden werden. Und tatsächlich sind die eben in Kleiderhaken, aber die können auch in kleinen Löchern in der Wand sein. Das gibt es in Toiletten. Da gab es eine riesige Bewegung mal in Korea dazu von Frauen, die auf die Straße gegangen sind deswegen, weil das einfach ein riesiges Problem war. Und ich glaube, wenn es eine sichere Methode gäbe, dann wäre sie bekannter, als sie ist.
Ich kann da ganz kurz einen Satz zu ergänzen. Ich bin Inga Böting vom Institut für Technik und Journalismus in Berlin. Wir haben eine Testreihe dazu gemacht und haben Apps ausprobiert, haben Wanzenfinder bestellt, haben versucht, diese kleinen Kameras also selbst zu finden, zu bestellen, auszuprobieren und zu finden. Es hat tatsächlich nichts funktioniert. Okay. Also die Hausmittel sind relativ schlecht und es gibt wohl teurere Wanzenfinder, die aber wirklich sehr teuer sind, um die 1000 Euro, die man sich jetzt nicht einfach so kauft, die das möglicherweise können, aber das, was man sich so kaufen würde, funktioniert in der Regel nicht.
Frage meinerseits, sind die im Netz, diese Kameras, oder wie funktionieren die? Sind die WLAN? Kann man da mit Wireshark was sehen?
Die Kameras, es gibt beides. Also das hatte ich versucht am Anfang, aber das ist vielleicht untergegangen zu beschreiben. Das TTDSG, also dieses Datenschutzgesetz, das verbietet eine ganz spezifische Version, nämlich das verbietet Aufnahmegeräte, die in gängigen Haushaltsgeräten versteckt sind, Kleiderhaken, und sendefähig sind. Das ist verboten. Das ist sozusagen, da erinnern sich vielleicht einige, dieses Beispiel mit der Babypuppe, die Sprache aufnehmen konnte und die dann verboten wurde und gab ganz viel Trauer, weil irgendwie das schöne Spielzeug. Sowas ist verboten. Alles andere ist nicht verboten und es gibt beides. Es gibt das sozusagen mit einer Speicherkarte und es gibt es aber auch sendefähig. Gut. Zu Inga vielleicht noch vielen, vielen Dank. Ihr hättet auch hier unbedingt mitstehen müssen. Dann entschuldige ich mich jetzt. Ihr macht großartige Arbeit und gehört auf jeden Fall hier mit dazu.
Wir haben noch Mikrofon Nummer 3, bitte.
Wenn ich es jetzt richtig verstehe, soll ja, wenn ich gegen einen Account vorgehen will, ich erst die Person identifiziere, um die dann gerichtlich dafür verantwortlich zu machen. Das heißt ja, dass wir uns da auch die Gefahr einhandeln, dass ich unberechtigterweise jede Menge dieser Accounts de-anonymisieren kann.
Das würde ich nicht ausschließen können, genau, ja. Also da würde sozusagen das BMJ jetzt sagen, da ist natürlich ein formeller rechtsstaatlicher Prozess dazwischen geschaltet, da gibt es einen Richter, der da drauf guckt, also sozusagen, das ist auf jeden Fall sozusagen vorgesehen, dass nicht einfach du gehst und sagst, ich will die alle identifiziert haben, sondern es wird noch eine richterliche Anordnung brauchen, aber ich sehe diese Gefahr auf jeden Fall auch, ja.
Ja, Mikrofon Nummer 2 haben wir noch.
Ja, die meisten existierenden Gesetzesvorschläge oder existierenden Gesetze sind sehr plattformregulierend oder accountsperrend, aber die Betroffenen werden weniger in den Fokus gesetzt und auch die Zivilgesellschaft selbst hat nicht so viel Teilnahme. Was könnte Ihrer Meinung nach getan werden, um selber aktiver zu werden oder auch mehr für Betroffene zu tun?
Ich würde sagen, Beratungsstellen unterstützen, weil ich glaube, viele von denen, die sich in so einer Situation befinden und vielleicht, um jetzt mal dieses typische Beispiel Gewalt in der Beziehung aufzugreifen, auch von körperlicher Gewalt bedroht sind oder vielleicht von Stalking, das ist vielleicht ein anderes sehr, sehr typisches Setting sozusagen, digitales Stalking durch Bekannte oder Unbekannte. Die sind natürlich in einer massiven Stresssituation und würden sich hoffentlich primär an eine Beratungsstelle wenden dafür. Und diese Beratungsstellen sind einfach, ich kann das nicht oft genug wiederholen, wahnsinnig schlecht ausgestattet. Ich finde dazu solche Initiativen wie von den Hexen, die sozusagen Hilfe im Netz anbieten, auch super hilfreich. Vermutung ist, aber das müsste vielleicht auch nochmal besprochen werden, dass das fast eher aber von Fachpersonal genutzt wird, die sozusagen bestimmte Methoden dann suchen, wie geholfen werden kann, weil ich vermute, dass die meisten Betroffenen jetzt nicht anfangen zu googeln und dann zufällig die richtige Webseite finden, sondern hoffentlich eher zu einer Beratungsstelle gehen. Und insgesamt ist halt eine politische Debatte dazu nötig, die dieses Thema viel dominanter macht, was in diesem Land oder nicht nur in diesem Land, was überall sozusagen immer Aufmerksamkeit weckt, ist sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Und ich muss sagen, das finde ich richtig so. Das ist ein Problem und ich werde das mit Sicherheit nicht kleinreden. Das ist gut, dass das viel besprochen wird. Die Lösungen dafür sind ein Riesenproblem. Das ist sicherlich Thema anderswo und auch auf diesem Kongress noch. Aber sobald sozusagen die Menschen 18 werden, guckt überhaupt niemand mehr hin, weil das irgendwie, wir sehen das an den Versuchen, Aufmerksamkeit auf das Thema Feminizide zu lenken, sehr, sehr mühsam ist, dafür was zu mobilisieren, aber das passiert langsam. Für das Thema digitale Partnerschaftsgewalt oder im sozialen Nahraum, aber auch digitales Stalking, ist viel zu wenig Interesse am Thema und da kann gar nicht genug gemacht werden.
Ja, jetzt sehe ich gerade nicht. Mikrofon 3, haben wir da noch eine Frage oder du stehst nur noch da? Perfekt, dann haben wir noch mal Mikrofon 2, bitte.
Ja, ich hätte noch einen Hinweis zum Thema Auffindbarkeit und zwar nicht bei Kameras, sondern bei AirTags. Es gibt in modernen iPhones die Möglichkeit, über unbekannte Geräte connecten, unbekannte AirTags zu suchen und auch zu orten. Kann man googeln, ist leicht aufzufinden.
Genau, gibt es einmal für iPhones, gibt es auch für Android oder andere Betriebssysteme. Ich glaube, dass die entsprechende App heißt, ich glaube, AirGuard, müsste ich nochmal gucken, wenn es jemand wissen wollte. Das ist richtig, das gibt es, das hat sozusagen, also das hilft auf jeden Fall. Problem ist, dass du das sozusagen dauerhaft laufen lassen musst und die Hersteller werben auch damit, dass sie sagen, das ist alles gar nicht gefährlich. Die Dinger piepsen ja ab und zu, aber die piepsen halt sehr, sehr leise. Die piepsen nicht sehr, sehr oft. Das heißt, wenn dir in einer Bar so ein Ding in die Handtasche wirft und du trägst das mit nach Hause, merkst du vielleicht erst zu Hause, dass du eins drin hast und dann ist schon klar, wo du wohnst. Das ist weiterhin ein Riesenproblem. Und dieses Gepiepse da drin, das lässt sich halt auch relativ leicht deaktivieren, leider. Also die Dinger, ja, man kann sie versuchen. Also wenn ich schon ahne, dass ich gestalkt werde, dann ist natürlich sinnvoll, sowas ständig zu benutzen. Ich glaube, die meisten von uns werden das nicht permanent deaktivieren, nicht permanent aktiv haben und das ganze Problem löst es leider nicht.
Ja, danke schön nochmal, liebe Anne, für deinen Vortrag. Nochmal eine große Runde Applaus für Anne.
Dankeschön.